Ja, herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf heute Morgen. Der Helmut Brock ist in Freyung heute. Ist auch schön, dass die Beziehungen, die ja auch hier zu Hutturm entstanden sind, dann jetzt auch in Freyung ein Stück weitergehen. Das freut mich auch sehr. Ja. Ganz kurz, bevor ich etwas zu einem Psalm sage, ein paar Dinge. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei denen, die noch am Ende so aktiv geworden sind im Blick auf den Stefan Rosner. Also der Stefan hat noch ganz viele Telefonate bekommen, er hat noch ganz viele Karten bekommen ins Krankenhaus und ich kann euch nicht sagen, was ihm das bedeutet hat. Also er hat ja dann auch ein paar Tage gar nichts mehr mitbekommen, weil er mehr oder weniger so stark unter Medikamente war, dass er da nichts mehr mitbekommen hat. Aber vorher weiß ich habe auch mit ihm darüber geredet, dass das für ihn sehr, sehr wichtig war. Auch sehr, sehr wichtig war, dass er Feedbacks bekommen hat, dass tatsächlich Geschwister für seine Kinder beten. Das war ihm ja ganz, ganz besonders wichtig. Ja. Ich selber war noch einige Stunden vor seinem Tod ein paar Tage vor seinem Tod im Krankenhaus und da hat er eigentlich, man konnte ihn gar nicht mehr ansprechen, er hat nichts mehr mitbekommen, hat nichts mehr gesehen, dass er irgendwie in der Mine noch irgendwas mitbekommen hätte oder so, gar nichts. Aber der Bestatter hat gesagt, er hätte noch nie jemand Toten gesehen, der so ein Lächeln auf dem Gesicht hätte. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil wenn ich da war, wo er so mehr oder weniger im Koma war oder mehr oder weniger massivst unter Medikamenten war, ich kann mir gar nicht die Veränderung dann vorstellen, wie das gegangen ist. Aber da seht ihr, dass Jesus doch manches machen kann. Und wer weiß, was der Stefan innerlich erlebt hat in seinen letzten paar Sekunden oder Minuten, dass er dann so gestorben ist, mit so einem Lächeln, mit so einem Ausdruck auf dem Gesicht. Danke auch bei denen, die mitgeholfen haben, die Beerdigung zu machen. Johann, Franz, ihr beide mit der Musik. Das war sehr, sehr toll, muss ich sagen. Das hat mir selber sehr viel bedeutet, dass ich in Ruhe in Urlaub gehen konnte. Und ich habe sehr, sehr gute Feedbacks auf die Beerdigung bekommen. Also gerade auch die Lieder und das, was gepredigt wurde, war schon sehr, sehr eindrücklich. Vielen, vielen Dank. Ja. Jetzt ein Wort zu Freyung. Wir hatten ja dort eigentlich die Möglichkeit, einen wunderschönen Raum zu mieten von der Volksbank, der aber knapp an die 1.000 Euro gekostet hätte. Und da war ja in der Gemeinde dann lange Zeit auch das Bedenken, wollen wir so viel Geld ausgeben für Gemeinderäume und können wir uns das leisten und können wir das stemmen über die Jahre hinweg und so weiter. Und wir haben diesen Raum dann zu lange abgewartet. Das heißt, wir hatten ja noch eine Alternative eventuell in der evangelischen Kirche. Wir hatten dort mit dem Pfarrersehepaar ein gutes Gespräch, Irmi und ich. Aber der Ausschuss, der Kirchenausschuss hat sich dann dagegen entschieden. Und als die Entscheidung gefallen ist, dass die Kirche uns sozusagen die Türe zumacht, wir können die Kirche, die evangelische Kirche nicht nutzen in Freyung, habe ich sofort bei der Volksbank angerufen und dann waren diese Räume schon vergeben. Wir haben also da zu lange gezögert, da habe ich mich selber geärgert, da habe ich mir gedacht, ich möchte doch etwas vom Franzheim-Charakter haben, der immer so vorne rausgeht und zack, Dinge einfach festmacht und so weiter. Ja, und dann haben wir lange sind wir dann in Ungewissheit gestanden und jetzt dürfen wir nach Kontakt mit dem Bürgermeister uns im Kur-Nebengebäude versammeln. Bei der Touristeninformation, das ist ein wunderschöner Saal, also der ist größer als euer Saal hier, von der Deckenhöhe noch höher als euer Saal hier, mit etwas alt, sag ich mal, so die Stil 80er Jahre, sag ich mal, aber es geht gut. Wir können auch eine Trennwand zumachen, wenn es zu viele sind sozusagen, dass der Raum zu leer wirkt. Und wir haben da auch schöne WCs und so weiter. Der Nachteil ist, wir haben einen Treppenaufgang. Das ist für die alten Geschwister nicht ganz so leicht, dass wir da Treppen nach oben müssen. Da gibt es keinen Lift in diesem Gebäude. Und der zweite Nachteil ist, wir müssen uns Sonntagabend versammeln. Ob das ein Nachteil ist oder nicht, werden wir noch sehen. Es wäre die Alternative gewesen, Samstagabend oder Sonntagabend. Aber da leider das in diesem Raum so ist, dass wir als Dauermieter, wenn eine Sonderanfrage käme, zurückstehen müssten. Und da dieser Raum öfter für Hochzeiten und so weiter angemietet wird, haben wir uns für Sonntagabend entschieden. Wir werden also in Zukunft Sonntagabend dort Gottesdienst machen. Wir fangen jetzt mal an mit 18 Uhr, weil es eh auf den Winter zugeht. Vielleicht tun wir dann nächstes Jahr, wenn es dann wieder Frühling wird, auf 18.30 Uhr. Das müssen wir dann mal schauen. Aber dort werden wir uns versammeln. Das Erstaunliche ist, wir haben ja als Gemeinde, also das Zögern in diesem Raum, in diesem großen Raum, hing ja auch damit zusammen, dass die Gemeinde auf keinen Fall die Missionsbeiträge streichen wollte. Und ihr werdet nicht glauben, also diese Räume sind jetzt unglaublich günstig. Also ich weiß noch nicht genau, ich habe was von 100 Euro gehört im Monat, dass wir für diesen großen Raum zahlen müssen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich traue dem Braten fast gar nicht. Aber ich kann diese Woche dann die Schlüssel abholen und dann werden wir mal schauen. Und das wäre natürlich ein Traumangebot. 100 Euro im Monat für viermal sich versammeln, alle Nebenkosten drin. Man muss keinen Winterdienst machen. Ja, der Nachteil ist, wir müssen jeden Sonntag aufbauen und abbauen. Und der Nachteil ist auch, dass es zum Beispiel der Josef, unser Josef, der muss Schicht arbeiten, der kann dann Sonntagabend nicht. Unsere Heli, die traumatisiert ist oder so eine Nachbelastung von ihrem Trauma hat, die ist immer Sonntagabends ganz kaputt. Also man muss einfach schauen, wie geht es mit den Geschwistern. Aber wir sind dankbar, dass wir so eine Ausgangssituation haben. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass wir jetzt dann in öffentlichen Räumen sind. Stellt euch vor, wir waren bisher in Kellerräumen. Wer die Räume kannte, der weiß, die waren alles andere als anziehend. Die Gemeinde ist auch durch ihre Spaltung vor ein paar Jahren auch im Verruf. Und jetzt sind wir in einem öffentlichen Gebäude, in einem schönen Gebäude. Und ich hoffe, dass wir da auch einfach das Wunder erleben, dass Gott uns dann neue Menschen zuführt. Ja, also viel Grund zum Danken und vieles noch, wo wir nicht genau wissen, wie werden wir das schaffen. Ja. Jetzt wollen wir ein Psalmwort lesen und es geht um den 42. Psalm, den wir jetzt miteinander lesen werden. Und das ist ein Psalm, der einen Refrain hat. Also ihr wisst ja, dass im Alten Testament die Psalmen eigentlich Lieder waren. Und hier kommt ein Vers im Grunde genommen öfter vor und ein ganz entscheidender Vers öfter vor, weil er sich eben beim Menschen einbrennen soll. Dieser Psalm zeigt, dass es im Leben von gläubigen Menschen große Tiefen geben kann. Tiefen geben kann, wo auch ein Gläubiger fast verzweifelt. Und gleichzeitig zeigt dieser Psalm, wie man in diesen Tiefen mit sich selber als Gläubiger umgehen soll, umgehen kann. Und deshalb ist dieser Psalm so wichtig. Wer eine Elberfelder Bibel hat, glaube ich weiß nicht genau, ich lese die Lutherbibel, aber ich glaube, in vielen Bibeln steht als Einleitung ein Maskil der Söhne Korachs. Im Luther-Übersetzung steht eine Unterweisung der Söhne Korachs. Maskil ist tatsächlich ein Wort, das bedeutet, dass es sich hier um ein Lehrgedicht handelt, um einen Lehrpsalm. Also der Psalm will uns was lehren. Und es ist sehr interessant, dass im Alten Testament auch schon Lieder im Grunde genommen dazu da waren, dass die Gläubigen belehrt wurden. Auch im Neuen Testament ist es ja so, im Neuen Testament lesen wir in Kolosser 3, Vers 16, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, mit Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Also auch im Neuen Testament singen wir, oder auch jetzt heute in unserer Zeit, singen wir ja die Lieder nicht einfach nur, weil wir gerne singen. Wir singen die Lieder auch nicht einfach nur, weil wir Atmosphäre herstellen wollen. Leider ist es in manchen Gemeinden so. Aber das ist nicht der eigentliche Sinn, sondern im Grunde genommen sind all die Lieder, die wir singen, permanent Unterweisung. Es ist permanent das, dass wir eben in Liedform Dinge lernen sollen. Und so ist es auch in diesem Psalm. Und ich lese diesen Psalm jetzt zunächst einmal vor. Wer eine Bibel hat, kann mitlesen. Er unterscheidet sich, Übersetzungen unterscheiden sich etwas, aber nicht wesentlich. Eine Unterweisung der Söhne Korach fortzusingen, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich aus dem Lande am Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher, eine Tiefe ruft die andere, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in mein Gebein, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Es ist gar nicht so leicht, den Hintergrund dieses Psalmes zu erfassen. Es kommen zwei Verse hier vor. Und dann vor allem, wenn man weiterliest, den 43. Psalm, kann man vielleicht den Hintergrund etwas erahnen. Vielleicht ganz kurz noch zu dem Zusammenhang von Psalm 42 und 43. Sie sind getrennt hier in unserer Bibel, aber wahrscheinlich gehören sie zusammen. Es geht um denselben Zusammenhang. Und auch in Psalm 43 wird nochmal dieser Refrain sozusagen, dieser Kernvers, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Auch da wird es wieder wiederholt. Es kann sein, dass der Psalmschreiber einfach zu einer späteren Zeit zu seinem vorherigen Lied noch mal was dazu geschrieben hat, das einfach noch mal erweitert hat, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, dass hier zwei Psalmen sehr eng inhaltlich zusammenhängen und auch denselben Kernvers haben. Es wird hier angedeutet, dass es im Leben des Psalmbeters eine ganz großartige Zeit gab. In Vers 5 lesen wir, daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken danken in der Schar derer, die da feiern. Also irgendwie gab es so eine Zeit, wo er unbelastet, sag ich mal, mit anderen zusammen in den Tempel gegangen ist, um Gott zu feiern. Wir alle kennen so ganz erhebende Momente in unserem Glauben. Ich weiß noch als Jugendlicher, wenn ich da auf die Pfingstjugendkonferenz gefahren bin und 1500 Jugendliche da zusammengekommen sind und wir haben da gemeinsam Gottes Wort gehört, wir haben da gemeinsam neue Lieder gesungen, da weiß ich noch, wie erhebend das war. wie Gott da einem ungeheuer nahe gekommen ist, wie, was das für ein tiefes Erleben war, sozusagen. Aber dann muss es hier in diesem Leben dieses Psalmbeters auch eine andere Zeit eingekehrt sein, denn er spricht in Vers 7 plötzlich: Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich aus dem Lande am Jordan und Hermon vom Berge Missar. Also er ist getrennt vom Jerusalem, er ist getrennt vom Tempelberg, weit im Norden ist er und dort ist seine Seele ganz betrübt. Ansonsten ist es nicht ganz so leicht zu sehen, woher diese Betrübnis kommt. Wir lesen in Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Also offensichtlich, vielleicht auch durch diese Trennung vom Tempel, fühlt er sich auch ein Stück getrennt von Gott. Ich weiß nicht, ob es in eurem Leben mal Zeiten gegeben hat, wo ihr darunter gelitten habt, dass ihr Gottes Nähe so nicht spüren könnt, wie ihr sie schon einmal gespürt habt, oder dass ihr Gottes Nähe nicht so spüren könnt, wie ihr sie jetzt aktuell bräuchtet, sozusagen. Diese Zeiten gibt es immer wieder im Leben von Menschen, die gläubig sind, solche Zeiten, wo ich Gottes Nähe nicht so richtig erleben kann, erfahren kann, nicht so richtig durchbreche. Das wird hier bei ihm verstärkt, so lesen wir es hier in Vers 4. Meine Tränen sind meine Speisen Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Also es gibt ja so Momente, wo ich innerlich schon angefochten bin, dass ich Gott selber nicht so erleben kann. Und dann kommen noch Menschen von außen dazu, die ständig in meiner Wunde rumpulen und sagen, wo ist er denn jetzt, dein Gott? Wo hilft er dir denn? Wo kannst du ihn denn finden? Was ist denn mit deinem Gebet? Warum wird es nicht erhört? Wenn doch Gott lebt, warum? Und es ist dann so, dass diese innere Not, die ich ja eh schon selber mit mir habe, nochmal ganz stark vertieft wird und nochmal ein ganz starkes Leiden da in das Leben kommt. Vers 10 lesen wir auf jeden Fall, ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Also irgendwie sind da auch Menschen im Spiel, die irgendwo an dem ganzen Leid mitbeteiligt sind, wie so oft im Leben. Wie so oft im Leben sind auch Menschen manchmal im Spiel. Aber er für sich, er spricht zu Gott, warum hast du mich vergessen? Ich habe mir gedacht, vielleicht ist die Not auch deshalb nur angedeutet und bewusst nicht noch konkreter formuliert, weil es sich um ein Lehrgedicht handelt und weil Raum bleiben muss für alle Generationen. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser Psalm, der soll ja eine Belehrung sein für alle zukünftigen Gläubigen, wie sie mit diesen Situationen umgehen sollen, wenn eben sie die Nähe zu Gott vermissen, wenn sie irgendwo das Gefühl haben, der Zugang zu Gott ist für mich irgendwie momentan nicht da, oder wenn sie durch Menschen bedrängt werden, oder. Und dieser Psalm zeigt eben, dass es so einen Zustand der Betrübnis geben kann. Elberfelder übersetzt ganz interessant. Die Elberfelder übersetzt an dieser Stelle, sie spricht nicht von Betrübnis, sie spricht davon, dass warum ist meine Seele so aufgelöst in mir selber? Ich weiß nicht, wir kennen diesen Ausspruch. Wir kennen das. Manchmal sagen wir selber, der ist so aufgelöst, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Und was meinen wir damit? Wir meinen einen Menschen, der ganz unruhig ist, der irgendwie von irgendwas bedrängt wird und der im Moment wie kein Halt findet, so ähnlich, kann man vielleicht das feststellen. Und manchmal kann man auch von sich selber sagen, ich fühle mich total aufgelöst, ich kann mich im Moment gar nicht selber verstehen oder gar nicht selber finden und so weiter. Und so eine Zeit wird hier wiedergespielt. Eine Zeit, wo dieser Psalmbeter regelrecht vom Leid überschwemmt. Er fühlt sich regelrecht vom Leid überschwemmt. Vers 8 lesen wir, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Situationen? Kennt ihr Menschen, die in solchen Situationen sind oder waren? Oder seid ihr alles Bilderbuchchristen? Seid ihr alles Menschen, die in einem Leben leben, wo ihr jederzeit die Nähe Gottes spüren könnt? Wo ihr jederzeit sozusagen wo eine ungebrochene Existenz als Christen führt? Ich kenne diesen Zustand bei mir selber und ich kenne ganz viele Geschwister, die solche Zeiten durchlebt haben. Redet mal im Moment mit der Magda und ihr werdet merken, jeder von uns weiß, dass die Magda eine tiefgläubige Frau ist. Aber redet mal im Moment mit der Magda, wie die sich manchmal innerlich erlebt. Und ob die dieses tiefgläubig sein, sozusagen jeden Moment momentan fühlen kann. Redet mal mit ihr. Am Freitag war ich im Gebetskreis in Freyung. Und da sagt die Lydia, und die sagt ja ganz wenig, dass sie so Schmerzen hat, und sie hat ständig Schmerzen, seit Monaten, seit Jahren, so Schmerzen hat, dass sie an diesem Tag wieder Cortison genommen hat. Und sie hat schon viele Jahre immer wieder Cortisontherapie bekommen, aber ihr wisst ja auch, dass Cortison langzeitmäßig sehr, sehr schwierig ist. Und deshalb versucht sie, es so wenig wie möglich zu nehmen. Aber das ist schwer, wenn man einen Tag von morgens bis abends Schmerzen hat. Ganz starke Schmerzen. Heute Morgen hat die Heli am Tisch geweint beim Frühstück. Warum? Weil sie hatte eigentlich in Freyung den Liederdienst übernommen. Und gestern Abend hat sie sich so elendig gefühlt, dass sie anrufen musste und die Lydia gebeten hat, ob sie den Liederdienst übernehmen kann. Und heute Morgen am Tisch hat sie geweint und gesagt, warum bin ich so schwach? Warum kann ich nicht einfach mal die Dienste, die ich doch eigentlich gerne mache, warum kann ich die nicht einfach mal machen? Warum muss ich immer so enge Grenzen haben? Und dann merkt man so richtig das Leiden daran, dass sie eigentlich mit viel mehr Kraft Gott dienen will und einfach nur ganz, ganz wenig Kraft hat. Und es in letzter Zeit oft vorkommt, dass sie Dinge, die sie versprochen hat, zurücknehmen muss, weil sie plötzlich ganz schwach ist. Man weiß nicht, warum das so ist. Wir haben heute Morgen darüber geredet. Warum ist das so? Hängt es mit ihrer Schilddrüse zusammen? Sie hat eine Vorbelastung. Ihr Vater hat das. Ihr Opa hatte das. Womit hängt es zusammen? Aber das zu erleben, versteht ihr, das zu klären in der Theorie, womit das zusammenhängt, das ist eh schon schwer genug. Aber das zu erleben, ist ganz, ganz schwer. Genau für solche Zeiten haben wir diesen Psalm. Und wenn jetzt heute Morgen jemand da ist, der sagt, genau so fühle ich mich. Ich fühle mich eigentlich von Gott verlassen. Ich habe immer wieder so Zeiten, wo ich darunter leide, dass Gott nicht da ist. Genau für solche Zeiten haben wir diesen Psalm. Und ich habe mir für mich aufgeschrieben, Im Grunde genommen, wer die Bibel gut kennt, der macht die Erfahrung, wir finden uns in allen Lebenslagen in der Bibel wieder. Von der Geburt bis zum Tod, vom Jubel bis zur Trauer, von den Zeiten tiefster Gemeinschaft mit Gott bis zu den Zeiten, wo Menschen uns Not machen oder wo wir irgendwie irgendwas zwischen uns und Gott fühlen. Wir finden uns in der Bibel wieder, weil die Bibel für jede Lebenslage eine Stelle enthält. Und wenn dem so ist, wenn wir uns selbst in der Bibel mit jedem erdenklichen Zustand vorfinden, in dem Sinne, dass andere gläubige Menschen dasselbe erlebt haben wie wir, dann gibt es keinen Grund, nicht authentisch mit unserer Situation umzugehen. Wisst ihr, das ist ganz interessant. Man kommt zur Türe rein. Wie geht's dir?
Gut.
Gut. Stimmt's? Stimmt's nicht? Man kann natürlich nicht jedem alles sagen. Vielleicht müsste man ehrlich sagen, es geht mir im Moment nicht so gut, aber ich will nicht drüber reden. Vielleicht könnte man sagen, ich erlebe im Moment ein Mordswechselspiel. Ich erlebe so viel Schönes mit Gott und ich erlebe so viel Schweres, wo ich gar nicht weiß, wie das ausgeht. Aber interessant ist, als Christ kann man authentisch sein, weil die Bibel authentisch ist. Weil wir nirgends in der Bibel sozusagen aufgefordert werden, es wird uns nirgends gezeigt, dass wir einen Glauben haben müssen, der keinen Raum hat für Not. Auch für innere Not, auch für Not, dass ich mich mal von Gott verlassen fühle. Die Bibel zeigt uns, wir haben mit unserem Glauben, so wie er in der Realität ist, und er ist ja in der Realität so, dass es Zeiten gibt, wo wir Gott ganz nah erleben und uns ganz nah fühlen und Zeiten äußerster Belastung. Wir haben Platz bei Gott, so wie wir sind. Du hast Platz, so wie du bist. Und wir haben dann diesen Lehrpsalm, weil wir daraus lernen sollen und können, worauf es dann ankommt. Dieser Psalm zeigt, wie ein gläubiger Mensch in diesen Zeiten mit sich umgehen kann und soll. Und wenn wir die Frage stellen, wie sollen wir denn in diesen Zeiten mit diesen Zeiten umgehen, dann möchte ich mal ein Beispiel von Ahrweiler nehmen. Wenn ich euch fragen würde, hätte irgendjemand nicht langfristig, sondern kurzfristig verhindern können, dass diese Flutkatastrophe kommt? Keiner. Und die Menschen unten im Tal hatten eh keine Chance. Aber wisst ihr, manches Mal ist es so, dass Menschen, die schon Flutkatastrophen erlebt haben, dass die daraus lernen. Und wisst ihr, was die machen? Die schaffen sich Sandsäcke an. Und wenn die ein bisschen weiter oben sozusagen liegen und nicht komplett überschwemmt werden, wo der Sandsack dann nichts mehr hilft sozusagen, dann tun die ihre Sandsäcke raus und bauen vor ihrem Haus so eine Art Schutzmauer. Und so denke ich mir, ist es hier gemeint. Der Christ, wir als gläubige Menschen, wir können nicht verhindern, dass wir manchmal überflutet werden mit irgendwas. Aber wir können uns behelfsmäßige Dämme bauen. Und genau von einer solchen Schutzmaßnahme spricht dieser Psalm. Und der Psalmbeter schützt sich selber, indem er mit seiner Seele redet. Und da muss ich jetzt mal einen Exkurs machen. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was für eine phänomenale Schöpfungsbegabung das ist, dass wir mit uns selber reden können. Wer hat eine Katze? Oder einen Hund? Keiner. Du, schön. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob eine Katze oder ein Hund mit sich selber reden können. Ich nehme mal an, dass eine Katze oder ein Hund nicht mit sich selber reden kann. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Wisst ihr aber, das Phänomenale ist, du und ich, wir können mit unserer Seele reden. Und die Frage, wie wir mit unserer Seele reden, ist sehr, sehr wichtig. Gott hat uns diese Schöpfungsbegabung, dass wir mit uns selber reden können, nicht umsonst gegeben. Das ist eine Schöpfungsbegabung, die eine hohe Bedeutung hat, sozusagen. Ich möchte mal hier in diesem Psalm sagen, ich kann mich selber beruhigen. Natürlich, Vorsicht, 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 der Teufel kann dieses Instrument auch benutzen. Der Teufel kann jedes Schöpfungsinstrument benutzen. Viele Menschen haben ein Gewissen von Gott bekommen. Jeder Mensch hat ein Gewissen von Gott bekommen. Aber viele Menschen haben ein Gewissen von Gott bekommen und der Teufel benutzt ständig dieses Gewissen, um ihnen Schuld einzureden, wobei sie gar nicht schuldig sind. Wenn man die dann mal genau fragt, jetzt erklär mir doch mal die Situation, warum fühlst du dich schuldig vor Gott? Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich hatte mal einen jungen Mann in der Betreuung, hat ein ganz, 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 ganz feines Gewissen gehabt. Der ist in den Kleiderladen gegangen, der hat da sich einen Mantel raussuchen wollen, dann ist ihm ein Mantel vom Kleiderbügel gefallen. Dann hat er den wieder aufgehängt, weil der ihm eigentlich doch nicht gefallen hat im Nachhinein. Dann hat er einen anderen Mantel gekauft, dann hat er sich jahrelang ein schlechtes Gewissen gemacht, dass dieser Mantel auf den Boden gefallen ist und er hätte eigentlich diesen Mantel kaufen müssen. Hm? Jahrelang. Ich denke, der hat der Teufel dieses Schöpfungsinstrument Gewissen benutzt. Versteht ihr? Der Teufel kann auch unsere Schöpfungsmöglichkeiten benutzen. Ich kann mit mir selber reden und ich kann so mit mir selber reden, dass ich beruhigt werde. Der Teufel möchte, dass ich so mit mir rede, dass ich noch mehr Angst fühle. Dass ich noch mehr alleingelassen und Zerrissenheit fühle. Wie leitet uns die Bibel an, wie wir miteinander reden sollen? Es ist eine dreifache Anweisung. Die erste Anweisung ist hier: Was betrübst du dich, meine Seele? Übrigens ganz kurz, ich glaube, dass dieser Satz hier im Psalm 42 und Psalm 43 mehrfach vorkommt, hat folgenden Grund. Es gibt Sätze, die müssen sich bei mir eindrücken. Versteht ihr? Wenn die sich mal bei mir eingedrückt haben, dann kommen die in den ganz speziellen Situationen auf einmal wieder selber. Hier ist so ein Satz, harre auf Gott, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dieser Satz kommt dreimal wieder, weil Gott diesen Satz richtig in deine Seele eindrücken will. Und wenn du in der Not bist, soll dieser Satz dich tragen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also eine dreifache Anweisung. Die erste ist, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hier stellt der Psalmbeter diese Unruhe, dieses innere Aufgelöstsein ein Stück in Frage. Man könnte fast sagen, er tadelt sich dafür. Aber zumindest stellt er diese Unruhe und dieses innere Aufgelöstsein in Frage. Und ich habe überlegt, gibt es ein Beispiel dafür? Und da ist mir ein Beispiel eingefallen, wo man das vielleicht verstehen kann. Ja? Wen darf ich jetzt benutzen? Ich weiß, ich darf nicht immer alle Leute benutzen. Kann ich dich euch zweimal benutzen? Ja, gut. Also, nehmen wir mal an, Karl, du hast deiner Frau versprochen, du holst sie an dem und dem Zeitpunkt, an dem und dem Ort ab und du machst was Wunderschönes mit ihr, okay? Gut. Deine Frau bereitet sich total vor, sag ich mal, und steht schon 10 Minuten vorher an dem Platz und wartet auf dich, ja? Und Scheibenkleister, du kommst nicht. Du kommst nicht, oder du kommst immer noch nicht, oder du kommst immer noch nicht. Und dann kannst ja du dich, Conny, völlig in negative Gedanken einspinnen. Der wird gar nicht mehr kommen, der wird mich versetzen. Da sieht man mal wieder, wie er mich lieb hat. Da sieht man mal wieder, dass er mich gar nicht lieb hat. Ich bin ihm gar nichts wert. Und du kannst dich einspinnen in Gedanken ohne Ende, sag ich mal. Am Schluss kommt er dann wahrscheinlich doch noch und vielleicht ist das Auto nie angesprungen oder vielleicht hat er es total verpennt. Wir Männer verpennen ja auch manchmal ganz wichtige Sachen. Das ist interessant, sag ich mal. Aber vieles dieser negativen Gedanken, die waren eigentlich unberechtigt. Die haben gar nicht gestimmt. Und so sagt hier dieser Psalmbeter: Was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Er stellt es in Frage sozusagen. Er lässt diese Unruhe nicht einfach als ein sicheres Zeichen, dass Gott ihn verlassen hat. Versteht ihr? Er fühlt Verlassenheit. Aber er lässt diese Unruhe nicht einfach als sicheres Zeichen, dass Gott ihn verlassen hat, gelten, sondern er stellt es in Frage. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir dieses Aufgelöstsein und diese Botschaft, die wir dann manchmal in diesem Aufgelöstsein spüren, schau, Gott hat dich doch verlassen, den gibt es gar nicht. Oder Gott hat dich doch verlassen, ich bin so schuldig, für mich kann Gott nicht mehr da sein. Oder was weiß ich was immer, dass wir das in Frage stellen. Und der zweite Aufruf ist, harre auf Gott. Harre auf Gott. Hier geht es also um ein Abwarten. Aber das Interessante ist, es geht um ein glaubensvolles Abwarten. Ja? Es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass ein Mensch aufhört zu warten. Dass ein Mensch in bestimmten Situationen seines Lebens sagt, okay, jetzt zeigt mir die Situation, dass Gott doch nicht existiert und ich habe mich einfach getäuscht. Ja. Und dann hört er auf, abzuwarten, und dann wird er zum Beispiel Atheist. Oder dann schmeißt er seinen Glauben über Bord. Oder dann lebt er ethisch unverantwortlich, weil er meint, so kann er das besser lösen. Oder. Aber es geht um Abwarten. Harre auf Gott, um glaubensvoll ausgerichtet bleiben. Und dann lautet der letzte Satz: Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also dieser Psalmbeter bleibt ausgerichtet auf Gottes Zusage. An ihnen gilt es, sich festzuhalten und sie als Hilfe bewusst zu formulieren und auszusprechen. Auch wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Ob ihr in bestimmten Situationen Gottes Verheißungen nehmt und sie direkt vor Gott ausbreitet und sagt, Gott, du hast mir versprochen. Du hast mir versprochen. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Gott, ich habe das gelebt und jetzt siehst du, meine Existenz ist nicht gesichert. Ich gebe dir das, du hast es versprochen. Können wir überhaupt die Verheißungen Gottes vor Gott ausbreiten? Machen wir das? Machen wir das, dass wir Gott beim Namen so ernst nehmen, dass wir das, was er gesagt hat, so ernst nehmen, dass wir es direkt vor ihn legen und sagen, löst du das ein? Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass Gott zigfach versprochen hat, unser Fels zu sein. Dass Gott zigfach versprochen hat, dass er den, der zu ihm ruft, in der Not nicht alleine lassen wird, oder dass er ihm zu Hilfe eilen wird. Wir haben das zigfach im Alten und im Neuen Testament versprochen. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Es ist schon lange bekannt, auch psychologisch, dass die Frage, wie ein Mensch mit sich redet, ganz entscheidend ist für die Frage, wie sich sein Leben weiterentwickelt. Wenn ihr so mit euch redet, ich bin ein Versager und ich werde es meiner Frau eh nie recht machen können, dann wird sich auch euer Leben so entwickeln. Wenn ihr so mit euch redet, ich bin ein sündhafter Mann und ich weiß, dass ich hier und da wirklich Dinge tue, die meiner Frau wehtun, aber Gott, ich halte mich an dich fest, du wirst mich lehren, ein gescheiter Ehemann zu werden, dann wird sich euer Leben auch in diese Richtung ändern. Wie ich mit mir rede, ist ganz entscheidend, das weiß die Psychologie heute. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendeinen Psychotrick machen. Da geht es um was ganz Interessantes. Es geht darum, dass ich meine Seele und meinen Geist mit der Wahrheit nähre. Und zwar nicht der subjektiv empfundenen Wahrheit, sondern der gottgegebenen objektiven Wahrheit. Und es ist eine subjektiv empfundene Wahrheit, dass ich mich manchmal von Gott verlassen fühle, aber es ist eine objektive Wahrheit, dass Gott den, der sich an ihn klammert, nie verlassen wird. Das ist eine objektive Wahrheit, die ich spätestens in der Ewigkeit sehen werde. Aller spätestens dort. Darum geht es. Was ich in mir bewege, formt mich und verändert mich. Und deshalb dieser wichtige Satz. Ich habe in einem Kommentar was Schönes gelesen. In einem Kommentar zur Bibel von Guthrie sagt er, warum kommt denn das hier dreimal vor? Warum kommt hier dreimal dieser Satz vor, sozusagen, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und der Guthrie hat gesagt, das ist wahrscheinlich deshalb, weil wir einen Weg durchschreiten. Zuerst sind wir ganz eingenommen von unserer Verlassenheit. Und dann gilt es, dass wir uns selber ein Stück tadeln oder stoppen, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir uns jetzt so in dieses Negative eindenken. Und dann der zweite Schritt ist, dass wir uns selber ermahnen zum Ausharren. Und der dritte Schritt ist, dass wir dann schon glaubensvoll formulieren, du wirst, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Du wirst mich nicht alleine lassen, Gott. Du wirst mich nicht alleine lassen, mein Vater. Das sind diese drei Schritte. Ich schließe mit einem Beispiel, das wir diese Woche erlebt haben. Und das Beispiel ist für mich ein Wunder. Okay? Wer von euch kennt die Gabriele, die immer zu euch kommt? Hand hoch. Ja. Wer weiß, was die größte Not der Gabriele ist? Die Conny. Das ist nicht schlimm, das darf man nicht sagen. Die Gabriele hat die große Not gehabt, dass ihre Tochter sich seit Jahren nicht gemeldet hat. Ihr müsst euch das mal vorstellen, da ist eine Mutter, die hat eine Tochter und egal, was die Mutter der Tochter per SMS schreibt, egal, wenn sie ihr Geld schickt, um sie zu unterstützen, egal was ist, es kommt nie was zurück. Wer kann sich den Schmerz vorstellen? Ja, einige, seht ihr? Wisst ihr, die Gabriele hat es immer wieder in den Hauskreisen gesagt. Immer wieder haben wir als Hauskreis dafür gebetet, dass Gott sich dieser Sache erbarmt. Diese Woche hat sich ihre Tochter bei ihr gemeldet. Sie hat ein Kind bekommen Und sie hat es ihrer Mutter mitgeteilt und sie haben lange Zeit am Telefon in einer positiven Weise miteinander geredet. Jetzt waren da Jahre. Jahre, wo sie diesen Wunsch hatte und es nicht erlebt hat. So, zeigt es jetzt, dass kein Gott existiert? Zeigt es jetzt, dass sie es nicht wert ist, dass Gott sich um ihre Sache kümmert? Oder zeigt es vielleicht einfach nur, dass Menschen so sind, wie sie sind? Oder Situationen manchmal so sind, wie sie sind? Aber wir haben gebetet. Und Gott hat nach Jahren eingegriffen. Und es ist mir so schön gewesen, dass dieser Satz, ich finde diesen Satz nochmal so wichtig, deshalb lese ich den ganz am Schluss nochmal, weil das so ein eindrückliches Beispiel war. Es steht hier: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Und dann steht: Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das ist unsere Hoffnung. Wir haben einen lebendigen Gott. Das ist unsere Hoffnung. Amen.